könnte heute ein bisschen pieken für manchen. Ich sage es zwar, aber versucht es durch die Ohren des Geistes zu hören. Ich selbst bin noch am Lernen. Also es ist nicht so, dass ich die Weisheit schon mit Löffeln gefressen habe, gell? Aber ich habe mir auch irgendwann die Frage gestellt, beziehungsweise gemerkt, irgendetwas kann nicht stimmen. Und zwar geht es um Fürbitte. Ich habe mich entschlossen, darüber zu sprechen, weil halt die Bogen in der Christenheit jetzt wegen dem Kontext wieder ganz hoch gingen, wegen der Band, die für Deutschland eingestanden ist und die ja verloren hat. Da waren die Menschen doch mal ein bisschen weiser und haben keine Punkte gegeben. Und wo dann wieder diese Aufrufe sind. Also Fürbitte. Ich spreche heute unter folgender Definition von Fürbitte. Wir bitten für die anderen, überzeugen Gott, etwas zu tun, und dann tut Gott etwas. Ich meine, diese Art von Fürbitte, die sich in ganz verschiedenen Nuancen, die oft sehr verdeckt sind, stattfindet. Also, wir bitten für die anderen, überzeugen Gott, etwas zu tun, und dann tut Gott etwas. Und die Frage, die sich dabei stellt, ist, wo ist die Grundlage dafür im Neuen Bund? Im Alten Bund, und die ganzen Fürbittenkreise nehmen auch meistens diese Stellen im Alten Testament, Jesekiel zum Beispiel 22, 30 plus 31, Miriam.
Kannst du es nochmal sagen?
Ezekiel 22, die Verse 30 und 31. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte. Aber ich fand keinen. Warte mal, stopp. Weil das habe ich schon so oft gelesen, wenn diese Fürbittenaktionen sind, dass wirklich dieses Innenrisstreten notwendig ist und man ist dann auch wirklich, ich sage es jetzt nicht, um zu verurteilen, bitte versteht mich richtig, ich habe mich selbst auch so gefühlt, man ist total stolz, dass man derjenige ist, der die Mauer zumauert und vor Gott in den Riss tritt. Dann haben wir noch eine Stelle, und zwar Hesekiel 13, Vers 5.
Du hast noch 30 und 31 gesagt.
Ja, da machen wir die 31 auch noch.
Oder?
Ja. Warum in den Riss treten, geht hier draus hervor. Da schüttete ich meinen Zorn über sie aus, rieb sie auf im Feuer meines Grimmes und brachte ihren Mantel auf ihren Kopf, spricht Gott, der Herr. Ne? Wir leben, Hesekiel lebt noch unter dem alten Bund, das heißt, wer das Gesetz nicht erlebt, richtig lebt, ja, und hat mit dem Zorn Gottes zu rechnen. Ne? So, und dann bitte die nächste Stelle, Hesekiel 13, Vers 5. Ihr seid nicht in die Risse getreten und habt keine Mauer um das Haus Israel gebaut, damit es im Kampf standhalten könnte am Tag des Herrn. Ne? Auch da wieder dieses in den Riss treten. Wer ist denn für uns in den Riss getreten? Da frage ich euch. Wer ist für uns in den Riss getreten? Jesus. Wessen Zorn auf die Sünde ist in Jesus gestillt worden?
Gottes Zorn.
Gottes Zorn, ja? Gottes Zorn ist gestillt worden. Wer ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen?
Jesus.
Kann je ein Mensch ein Mittler sein zwischen anderen Menschen und Gott?
Nein, nie.
Aber Fürbitter unter dem Alten Testament nehmen genau diese Stellung der Propheten ein. Und das ist ganz verdeckt, immer noch. Dieses wir bitten praktisch anstelle von dem, was am Kreuz geschehen ist. Ich drösel das gleich auf, dass ihr es richtig verarbeiten könnt. Diese Sache hat keinerlei Legitimation im Neuen Bund. Weil der Neue Bund besiegelt hat, die Sünde ist in Jesus getragen. Und Jesus ist der Mittler zwischen Mensch und Gott. Ja? Jetzt kommen wir zu der Apostelgeschichte 12. Ja. Weil das wird auch oft genommen. Ja. Apostelgeschichte 12 einfach. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an, etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Also das ist Verfolgung. Ne? Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote, also Festtage. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihm 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Machen wir mal Stopp. In der Zeit des Passas waren die Juden zusammen und haben bestimmte Riten gemacht und haben gebetet. Ja? Und in dieser Zeit genau sitzt Petrus im Gefängnis. Ja? In dieser, das Passa ist noch nicht da, aber es ist diese Vorbereitungszeit der ungesäuerten Brote. Ja? Das ganze Haus wurde gereinigt und die Leute haben sich darauf eingestellt. So weiter bitte. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Weiter. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Kriegsknechten mit 2 Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Weiter noch. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt, und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit. Und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Weiter. Da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Weiter. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren, und beteten. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rhoda herbei, um zu horchen. Das ist klar, die waren ja wachsam, dass da nicht irgendjemand wieder so in Scherbe kam, um sie zu verhaften. Und deswegen hat sie nicht gleich die Haustür aufgemacht, was ja auch richtig war. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprach zu ihr, du bist nicht bei Sinnen. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Machen wir mal gerade da einen Stopp. Stellt sich euch nicht auch die Frage, sie haben gebetet für Petrus, steht in der Bibel eindeutig, aber wir wissen nicht, was sie gebetet haben. Warum, wenn sie doch für Befreiung von ihm gebetet haben, warum glauben sie das dann nicht? Dann war das doch ein Gebet ohne Glauben, oder? Ich habe über diese Stelle auch immer so hinweggelesen, weil ich gehe wirklich davon aus, weil da steht, sie beteten für ihn, dass gebetet haben, dass er freigelassen wurde und dass deswegen Gott seinen Engel sandte. Aber es macht eigentlich keinen Sinn für eine Gemeinde, die voll Glauben war. Wenn die wissen, sie beten um Freiheit für ihn, dann hätten sie der Bruder geglaubt und hätten sich gefreut. Haben sie aber nicht. Ich weiß, ich höre einfach mal zu. Weil ich habe das genug so. Wir haben weiter vorher, da haben sie auch schon gebetet. Und zwar, da war auch der Petrus schon wieder verhaftet worden mit jemandem anderen. Petrus und Johannes. Das finden wir in Apostelgeschichte 4. Und da steht Apostelgeschichte 4 ab Vers 29. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass sie gebetet, nicht für ihn gebetet haben, es geht darum, was sie vielleicht gebetet haben. Und um zu zeigen, wie Fürbitte aussieht im neuen Bund. 29. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zur Rede. Weiter. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Weiter. Und als sie gebetet hatten, sie haben also dieses Gebet gebetet, dass sie haben nicht gebetet Befreiung oder Verschonung von Verfolgung, sondern haben gebetet um Freimut, um das Wunder geschehen. Und was geschieht da? Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das ist die Art des Gebetes, die Menschen dazu befähigt, die es beten, das zu tun, wozu Gott sie die Werke vorbereitet hat. Und es ging mir wirklich, ich habe diese Stelle jahrelang, bis vor kurzem die andere, die wir eben gelesen haben, wirklich genauso gelesen. Ja für bitte, ja für jemanden, dass er befreit wird. Und, aber es ist ein Erfahrungsbericht. Die Apostelgeschichte bringt uns Erfahrungsberichte und wir müssen das immer im ganzen Kontext auch sehen. Auch das Gebet von Jesus, das hohepriesterliche Gebet, geht ja auch in diese Richtung, dass wir Stärke bekommen, dass wir in seiner Liebe leben. Und es steht nicht, dass wir aus der Welt herausgenommen werden, sondern dass wir bestehen können in diesem Frieden. Wenn wir in dieser Art Fürbitte machen, praktisch uns so hinstellen und sagen, tu das Gott, Und das gibt es, ich weiß, wir sind hier schon viele, aber es gibt noch Menschenkinder, die das auch tun. Gott, bitte hilf du da, Gott, bitte mach das. Dann gehen wir ja davon aus, dass es einem großen Gott ganz egal ist, wie es seinen Kindern geht. Und dass er sich erst rührt, wenn wir in die Bresche stellen und ihn bitteln und betteln, mach das doch. Und das ist nicht richtig. Gott schreit, weint, der hat ein Herz, wenn er sieht, dass Menschenkinder leiden. Und er versucht immer zu handeln. Es steht von den Engeln, die er gesandt hat, zum Dienst an den Heiligen. Und wir haben die Autorität und jeder, der selbst drinnen steckt, hat die Autorität. Und Paulus selbst sagt es auch, das Gebet, was wir immer wieder beten sollen, ist dieses Gebet um Erkenntnis, dass wir die Höhe und die Breite und die tiefe Länge der Liebe erkennen, intim erfahren und dass wir die Kraft erkennen, die in uns lebt durch den Heiligen Geist. Das sind die Gebete im neuen Bund. Und dass wir Freimut haben. Was ist noch ein Gebet im neuen Bund? Herr Jesus, ich gebe mich dir hin, immer mehr. Heiliger Geist, zeig du mir, wo kann ich die Dinge tun, die du für mich bereitet hast. Jedes Wort, was wir sprechen, klar, verändert im geistlichen Bereich. Aber was politisch ist, was so ist, es braucht Menschen, die bereit sind, sich von ihm leiten zu lassen. Das merken wir spätestens da, Gott wird nie jemanden zwingen, etwas zu tun, was er nicht tun möchte. Gott hat uns die Herrschaft auf dieser Erde gegeben. Da gibt es auch Bibelstellen dazu. Da haben wir zum Beispiel den Psalm 115, Vers 16. Psalm 115, Vers 16. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Und dann wissen wir ja, dass er auch, als er die Menschen geschaffen hatte, gebildet hatte, dass er ihnen die Herrschaft gegeben hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber da ist ja der Sündenfall dazwischen. Wir finden nirgendwo in der Bibel, dass durch den Sündenfall der Teufel die Herrschaft über die Erde bekommen hat, finden wir nirgendwo. Jetzt muss ich das hier lesen, damit ich es auch richtig rüberbringe. Wir finden im 2. Korinther 4, Vers 4, da steht ja von dem Gott dieser Welt, und da, ich habe das auch, genauso habe ich das gedacht, ich habe mit Leuten bei der Helpline den Gott dieser Welt gebunden. Es ist nicht so, dass ich da nicht auch durchgegangen bin, aber irgendwann habe ich mir Fragen gestellt. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt sein die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Im Kontext sehen wir aber, mit diesen Ungläubigen sind die Menschen gemeint, die sich eben nicht der Herrschaft Jesu unterordnen wollen, ganz bewusst. Und wir wissen, dass der Heilige Geist nicht uns, sondern die Welt überführt von der Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben. Wenn Evangelium gepredigt wird, überführt der Heilige Geist. Auch wenn Menschen was lesen, auch so im Traum, der Heilige Geist überführt von der Sünde, dass nicht an Jesus geglaubt wird. Und diese Menschen haben sich trotzdem entschieden zu sündigen, nicht an Jesus zu glauben. Und sie gehorchen dem Teufel. Und deswegen steht hier der Gott dieser Welt. Es sind diese Mechanismen, diese Lügenmechanismen, diese Begierden. Also machen wir Epheser 2, 1 bis 3 bitte. Da ist nämlich die Antwort auf diese Frage, ob Satan wirklich herrschen kann. Weil er ja in 2. Korinther 4, Vers 4 als Gott dieser Welt. Aber bezeichnet ist. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er die Macht hat ohne Menschen. Er muss immer mit Menschen agieren. Menschen müssen ein Ja zu seinen Dingen haben. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ja, also, wir haben gesündigt, wir gehorchten dem Teufel, wir taten die Begierden und Gedanken des Fleisches, beziehungsweise auch des Menschen. Die Söhne des Ungehorsams gehorchen nicht Gott, sondern dem Teufel, und damit haben sie ihn zu Gott gesetzt. Der Teufel wirkt durch die Begierden und Gedanken der Menschen. Wir Menschen tun durch unser selbstsüchtiges Verhalten das, was der Teufel will. Und nur deswegen hat der Teufel Kontrolle über uns dort, wo wir es ihm erlauben. Also es ist nicht so, dass der Teufel jemandem was infiltriert, du musst das jetzt tun. Es ist kein Drogenabhängiger, drogensüchtig, weil der Teufel das bewirkt hat, sondern ein Drogensüchtiger hat irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen angefangen, Drogen zu nehmen. Und ist dann in diesen Stand gekommen, dass er abhängig wurde. Und dann können Dämonen andocken. Aber er hat trotzdem immer noch, was wäre das für Gott, wenn er so einen Drogensüchtigen jetzt einfach ablehnt? Das sehen wir bei Walter Heidenreich, der auch selbst daraus kam und auch Menschenkindern immer wieder geholfen hat. Der Heilige Geist redet immer wieder und es ist eine Entscheidung, ja oder nein zu sagen. Ja zu Jesus zu sagen oder eben nein zu Jesus zu sagen. Egal in welcher Situation man ist. Weil der Mensch ist gebildet als freies Wesen. Und wir sind im neuen Bund. Die Ketten sind zerbrochen und die Gefängnistüren sind auf. Das müssen wir uns ganz klar machen. Wer hat denn nun die Verantwortung über unser Leben und über diese Erde? Wir. Wir haben das. Und da muss ich mich auch schon wieder ganz doll an meine Ohren fassen. Es ist viel einfacher, fürbittegehend durch die Gegend zu rasen, als was zu tun. Nämlich sich erstmal in die Begegnung mit Gott einzulassen, sein Leben verändern zu lassen. In die Intimität hineinzukommen. Die liebe Ruth hat es auf den Punkt gebracht, Mama. Das ist schwer. Ja, stimmt das? Das ist schwer. So ist es doch einfacher, wenn wir in dieser Fürbitte gehen. Weil wir können nur die Taten Gottes tun, wenn wir uns aufgeben. Du hast dich aufgegeben, um für die Kinder in Kenia da zu sein. Du stellst dich hinten dran. Und das wiederum geht nur, weil du die Liebe Gottes erfahren hast, weil du in Jesus lebst. So laufen die Dinge. Wir können nicht erwarten, dass wir die Welt verändern, wenn wir in unserem Häuslein sitzen. Es gibt Leute, die rausgehen wie die Werners, haben ein Herz, gehen auf die Straße. Und dann gibt es Leute, die haben andere Schwerpunkte. Jeder hat ja eine Gabe bekommen. Und alles ist gleich wichtig. Aber wir sind die Hände, die Füße, der Mund, die Augen, die Ohren von Jesus. Wir sind die, die für ihn, geleitet durch den Geist Gottes, unterwegs sind. Egal wo. Ob man arbeitet, ob man in der Firma ist, ob man im Kindergarten ist, ob man bei Gut und Nützlich ist oder wo überall am Studieren oder wo man ist. Wir sind der Körper in Christi. Oder im Altenheim oder mit kranken Leuten. müssen wir uns bewusst machen. Beten, ja, aber in der richtigen Art und Weise. Und wir können auch, wenn wir sagen, der Geist Gottes zeigt uns, für welches Geschwister wir dann in dem Moment beten. Und das stimmt, und Dorst, die sagen ja auch, die, wir merken, wenn ihr für uns betet, wir sind gestärkt. Und das ist das Wichtige, dass wir gestärkt sind, dass wir erleben die Gemeinschaft mit Jesus und dass wir aus diesem heraus die Dinge tun, die vorbereitet sind. Also wir haben die Verantwortung. Es muss wirklich so unser Herzenswunsch sein. Und der, das ist kein Automatismus, dieser Herzenswunsch überhaupt mal sich zu bewegen und zu hören, was ist mein spezieller Platz? Wo ist mein spezieller Platz? Da ist nämlich alles offen. Da ist auch ein Wohnortwechsel offen. Aber nur, wenn wir ein Ja dazu finden, weil Gott wird nie sagen, du gehst dahin und du machst das. Nein! Er wird es nur mit unserem Herzen im Einklang machen. Wir haben einen liebenden Vater. Also dieser Herzenswunsch, Jesus, ich liebe dich, du liebst mich, ich bin deine Braut. Und dieser Herzenswunsch, das befähigt uns wirklich, diese Liebe weiterzugeben. Also es öffnet unsere Augen für andere Dinge und unsere Bereitschaft für andere Dinge. Also wir sind verantwortlich, dass Dinge sich verändern. Weil Gott uns alles gegeben hat. In Christus ist es greifbar geworden. Das ist genauso, wir nehmen eine Bohrmaschine und wollen ein Loch in die Wand bohren. Wir nehmen die Bohrmaschine, aber wir machen sie nicht an. Ja? Dann kommt kein Loch in die Wand. Sondern wir müssen wirklich bereit sein, umzugehen mit den Dingen. Und sei wirklich unser Gebet, dass wir haben ja gesagt, diesen Auftrag Jesu immer mehr zu erfüllen. Wir legen Kranken die Hände auf und sie werden gesund. Dämonen werden ausgetragen. Wir reden in Sprachen. Sprachen. Eine Sprache des Geistes Gottes wird so wenig praktiziert. Fürbitte, eben wo wir für jemanden in die Bresche gehen, wird viel mehr praktiziert als die Zungensprache. Dabei ist die Zungensprache genau dieses Instrument, was zur Auferbauung ist, was Paulus selbst sagt, ich bete viel mehr in Sprachen als ihr alle. Und wir wissen, in welchen Nöten er saß. Und er war nicht frustriert. Er hat gesagt, ich vermag alles in diesen Umständen. Ich vermag reich zu sein, ich vermag arm zu sein, ich vermag genug Essen zu haben, ich vermag zu hungern. Er hat in Sprachen gebetet. Das ist die Art des neuen Bundes auch. Auferbauung in Sprachen. Oder, was auch total legitim ist, wenn wir einen Namen bekommen, dass wir, das ist manchmal, man denkt auf einmal an einen und dass wir dann in Sprachen beten. Und dann kommt es oft, dass es, oh, schreib dir mal eine Karte oder ruf den mal an oder schreib dir mal eine WhatsApp. Ich weiß nicht, ob euch das schon passiert ist. Mir ist es schon öfter passiert. Man betet in Sprachen, dann kann der Geist Gottes, der einen sowieso Dinge zeigt, aber wir sind empfänglicher. Wir sind dann empfänglich für das, was zu tun ist. Oder geh mal dahin, oder mach das, oder back den einen Kuchen. Das ist ganz, ganz, ganz verschieden ist das. Oder geh und frag, ob der Hilfe braucht. Einfach diese Sensibilität zu haben. Wir sind diejenigen, die verändern. Da habe ich gerade ein Beispiel. Wir waren ja auf dem wunderschönen Waldgipfelpfad und Baumgipfelpfad. Und waren dann auf dem Rückweg, irgendwie sind wir die falsche Richtung gegangen. Also wir sind auf einem anderen Parkplatz gelandet und haben unser Auto nicht mehr gefunden. Und dann hat, ich weiß gar nicht, wer es war, der gesagt, es gibt ja noch einen Parkplatz. Und dann, ja, irgendwie, als wir genauer den Parkplatz angucken, haben wir auch gemerkt, der sieht nicht so aus wie der, wo wir vorher waren. Und dann durften wir noch ein großes Stück marschieren und wollten eigentlich zügig auch in die Jugendherberge fahren. Und ich sehe dann, wie, das war, diese Frau hatte ich schon am Pfad gesehen mit ihrem Ehemann, also wirklich so eine Muslima, die bis hier ganz zu ist, ne? Aber das Gesicht war so, es war ein Freund, wirklich kein gedrücktes Gesicht, es war ein lebensfrohes Gesicht und der Mann hatte weiße Sachen an und die hatten einen Peugeot. Und da sah ich die beiden und sie, die Tür war offen und sie lenkte und der Mann schob hinten. Und da habe ich noch bis vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, oh Herr, bitte setz dir Mann. Wir müssen ja dorthin fahren. Nee, diesmal habe ich gesagt, Uwe, wir müssen dahin. Wohin müssen wir? Uwe hat es noch gar nicht gesehen. Aber. Und ich bin einfach gelenkt und einfach so über den Parkplatz. Du fährst doch in die falsche Richtung. Er sagt, es ist mir jetzt egal, wenn ich die Einbahnstraße lang fahre. Da kommt ja keiner, ich müsste jetzt dahin. Und dann haben wir angehalten und haben versucht zu helfen. Hat leider nicht geklappt, aber man merkte, wie sie doch aufgebaut wurden, dass sie nicht da alleine alle fahren heim. Und weil es ja schon gegen Abend war und sie stehen da alleine und sind auch noch Franzosen. Die haben also Französisch gesprochen und wussten nicht, was mit dem Auto war. Also wir haben es mit dem Anlasserkabel nicht hingekriegt und dann nachher war er motiviert und hat gesagt, ich rufe jetzt meine Versicherung an. Wir tun die Liebestaten. Wir haben uns die Hände geschüttelt, man merkt richtig, wie sie aufgebaut sind, ja? Wir konnten eigentlich nicht dem Auto helfen. Ihr hätte das wahrscheinlich gekonnt, wenn er da gewesen wäre. Zielsicher wie er ist, aber da war kein Eberhard. Aber wir konnten das tun, weil es sprang im Herzen und ich wusste, du hast die Entscheidung, fährst du jetzt vorbei und sprichst mal kurz ein Gebet oder hältst da an. Und das bin ich am Üben. Das war neulich auch, wann kamen wir denn? Donnerstagabend kamen wir von euch. Oder war das die Woche vorher schon? Und da war dann auch, wir waren zwischen Brücken, also zwischen Birkenfeld und Brücken. Und wenn man am Friedhof vorbei ist, gibt es ja erstmal eine gerade Strecke und dann gibt es noch hier so einen Bogen und dann geht es rechts in den Wald rein. Und da hatte ich nur gesehen, wie ein Auto stand und ein Mann, der sich so komisch gebückt hatte, sah nicht normal aus. Und wir waren schon vorbei, da sagte ich zum Uwe, wir müssen da zurückfahren. Und da haben wir gedreht und sind zurückgefahren und da war er schon wieder im Auto und ist auch weitergefahren. Aber dieses sensibel sein, wir sind die, die für Jesus unterwegs sind. Und wir haben in unserer Gesellschaft echt aufgebaut, wir haben ein Handy, der kann ja Hilfe holen. Na? Also, beten ja. Beten in der richtigen Art? Ja. Und viel? Beten geleitet durch den Geist Gottes? Ja. Geleitet mit dem Herzen der Liebe? Ja. Aber dieses für die anderen beten, Gott etwas überzeugen zu tun, dass er es tut. Oder eben, das haben wir auch öfter, früher habe ich das komisch mal mit dem Bibelvers, das war richtig. Auch wenn wir eine Not haben bei Kindern oder in der Familie, dann können wir nicht in die Bresche springen, dass der sich weiter bewegt, sondern wir fragen den Geist Gottes, hast du ein Bibelwort? Das Bibelwort können wir aussprechen, dann bewirken wir was in der Atmosphäre, klar, weil wir leben ja in einer geistlichen Welt. Aber diese Bereitschaft, zu hören und es weiterzugeben, aber nicht zwischen Gott und die Person stellen, weil Jesus ist der Einzige. Da mache ich uns wirklich Mut, dass wir da eine neue, wo wir noch Schwierigkeiten haben, eine neue Haltung einnehmen, eine neue Sicht einnehmen. Und wirklich dieses Sagen, ich weiß, dieses habe ich jahrelang nicht gesungen, weil ich immer wusste, nee, eigentlich ist das in meinem Herzen nicht so. Dieses Herr, sende mich, ich will gehen, gibt es ein Lied. Das hat man früher, also in der Stadtmission habe ich das oft gesungen, aus vollem Halse, und keiner hat sich gerührt. Also alle sind im Endeffekt in ihrem Stübchen geblieben. Aber dieses Herr, ich will gehen, sende mich, diese Bereitschaft aufzubauen. Und dann kann Gott uns verändern und uns wirklich als diejenigen senden, die wir sind in seinen Augen, als geliebte Töchter und Söhne, diese Liebe weiterzugeben. Ja, danke, Herr Jesus, dass du uns als deine Mitarbeiter berufen hast. Danke, dass wir nicht perfekt von uns aus sein müssen. Du hast alles gemacht, dass wir perfekt sind. Ja, wir haben alles. Aber du wartest nicht erst, bis wir das auch ganz erfasst haben, sondern dort, wo unser Herz sagt, ja, da möchte ich für dich unterwegs sein, da tust du das. Und da danke ich dir einfach, dass du uns deinen Geist gesandt hast, unseren Lehrmeister, dass wir dein Wort haben, dass wir uns gegenseitig haben. Und ich danke dir, dass du so langmütig bist, himmlischer Vater. Und du sagst es wirklich, dass du ja die Wiederkunft herauszögerst, damit Menschen, deine Menschenkinder gerettet werden und Menschen nicht verloren gehen. Und danke, dass du uns zu deinen Himmelsbürgern gemacht hast, dass wir freien Zutritt haben zu deinem Thron. Und danke, dass es aus Gnade ist. Amen.